Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir freuen uns, dass wir hier sein können. Ich glaube, ich stelle mich erstmal kurz vor, oder ich stelle uns kurz vor. Ich heiße Martin Helm und ich bin mit meiner Frau hier heute von euch eingeladen worden für den Predigtdienst und da freuen wir uns sehr drüber. Ihr müsst ein bisschen entschuldigen, dass meine Stimme ein bisschen nasal klingt, weil wir waren ein bisschen grippig angefochten, aber das verzeiht ihr uns hoffentlich oder mir. Genau, wir freuen uns, dass wir hier sein können. Wir sind im zweiten Schuljahr jetzt im Glaubenszentrum Bad Gandersheim und sind jetzt eigentlich noch eine Woche dort. Also nächsten Sonntag ist schon die Abreise, von daher freut es uns auch ganz besonders, dass wir nochmal hier sein können, dass wir nochmal bei euch sein können und euch hier nochmal kennenlernen. Wir haben vor einer Zeit, haben wir schon mal hier draußen getankt an der Tankstelle und jetzt sind wir hergefahren. Ich dachte, das kenne ich doch irgendwo, habe ich das schon mal gesehen, euer markantes Gebäude hier. Genau, es ist ja heute Pfingsten, Pfingstgottesdienst und eigentlich erwartet man, dass deine Predigt so direkt über den Heiligen Geist vielleicht kommt oder auch irgendwie über die Apostelgeschichte, was die Jünger getan haben. Aber ich habe was anderes auf dem Herzen, aber ich glaube, dass das was ist, was dem Heiligen Geist wirklich wichtig ist. Und zwar möchte ich über unsere Beziehung zu Gott sprechen und wie unsere Beziehung zu Gott tiefer werden kann. Und ich denke, das ist ein relevantes Thema für jeden, oder ich hoffe, es ist für euch auch relevant. Genau. Und ich habe euch eine Folie mitgebracht. Genau, für die, die des Englischen nicht mächtig sind, heißt es, Gott hat kein Facebook, aber er ist mein Freund. Und mal die Frage an euch, ihr seid ja jetzt gut durchgemischt vom Altersdurchschnitt, habe ich gesehen, von ganz jung. Finde ich richtig cool, weil wir sind eine Familie als Gottesfamilie und da ist die Vielfalt einfach richtig wichtig. Und wer von euch kennt Facebook oder wer weiß, was Facebook ist? Schlechte Frage, okay, wer weiß nicht, was Facebook ist, ist auch in Ordnung. Also Facebook ist eine Internetplattform, für die, die es jetzt nicht wissen. Und da kann ich Freunde finden und dann kann man sich gegenseitig schreiben, man kann chatten, man kann sich Nachrichten schreiben. Und angenommen, ihr werdet jetzt auf Facebook angemeldet und dann würdet ihr da Martin Helm eingeben, dann würdet ihr mich finden und dann könntet ihr mich zu eurer Freundesliste hinzufügen. Genau. Also es geht dabei um Beziehungen und im Reich Gottes geht es ja sehr viel allgemein um Beziehungen, um die Beziehung untereinander und auch vor allen Dingen aber auch um die Beziehung zu Gott. Und Menschen, die etwas im Reich Gottes bewegt haben, die haben immer ein ganz besonderes Kennzeichen. Und zwar, ihr Kennzeichen ist, dass sie oft oder eigentlich jedes Mal eine sehr tiefe Beziehung zu Gott hatten. Und auch jeder Dienst oder jede Gabe im Reich Gottes sollte nicht ohne Gott stattfinden, sondern sie sollte auf dieser Beziehung beruhen. Ich habe jetzt mal bei mir in meiner Freundesliste nachgesehen und habe gesehen, dass ich jetzt mindestens 230 Freunde dort habe. Ja. Also das ist ja schon, könnte man sagen, ich bin relativ beliebt. Ja. Vielleicht manche junge Leute hier, die sagen, das ist ja noch gar nichts, da habe ich weitaus mehr. Aber die Frage ist ja, wie viele Freunde von diesen Freunden sind eigentlich wirklich meine Freunde? Ich denke, das ist uns allen klar, viele kenne ich, viele habe ich in meine Freundesliste hinzugefügt, sozusagen auf Neudeutsch dazu geaddet, heißt es. Aber richtige Freunde, zu denen ich dann gehen kann, mit denen ich sprechen kann, die sich wirklich für mich interessieren, sind doch eher wenige. Und ich glaube, dass dieses Facebook eigentlich ein gutes Sinnbild für unsere Beziehung zu Gott ist. Weil wir manchmal vielleicht auch so leben, dass wir Jesus zwar in unsere Freundesliste irgendwie dazugefügt haben, aber ich glaube, was wir eigentlich wirklich wollen, ist doch diese tiefe Beziehung, dass wir diese tiefe Beziehung zu Gott bekommen. Und wenn wir jetzt in diese tiefe Beziehung immer mehr reinkommen wollen, da habe ich gedacht, okay, da habe ich zwei Standbeine, würde ich das jetzt mal nennen. Also auf einem Bein steht man immer relativ wackelig, aber ich glaube, wenn man auf zwei Beinen steht, steht man relativ gut. Und das erste Standbein steht in Johannes 17, Vers 3. Und da heißt es: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Erkennen heißt es da. Dieses Wort erkennen kann im Griechischen übersetzt werden mit erfahren, mit verstehen oder einfach nur mit kennen. Und ich glaube, in diesem Kennen, Gott zu kennen, da liegt ein Schlüssel drin. Und wie lerne ich jetzt jemanden kennen? Wie habe ich zum Beispiel meine Frau kennengelernt? Die habe ich nicht einfach so geheiratet, sondern ich habe sie geheiratet, weil wir haben Zeit miteinander verbracht und haben uns kennengelernt. Und Beziehung braucht, wie ihr wisst, immer Zeit, um zu wachsen. Und selbst wenn ich jemanden nicht kenne, wenn ich anfange, Zeit mit ihm zu verbringen, dann wächst automatisch eine Beziehung. Und so ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Und ich glaube, was gut zu wissen ist, ist, dass Gott wirklich möchte, dass wir tiefer mit ihm in Beziehung kommen. Und ihr wisst auch, dass er, wir haben Ostern gefeiert vor einer Zeit, dass er wirklich alles dafür getan hat und alles gegeben hat, dass wir mit ihm in diese tiefe Beziehung reinkommen können. In Johannes 15, Vers 15 sagt Jesus: Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ich habe euch Freunde genannt, sagt Jesus. Und ich glaube, dass wir uns das ganz neu bewusst machen dürfen, dass der Schöpfer der Welt, wir sagen das so schnell, aber dass der Schöpfer der Welt, der König aller Könige oder welche Bezeichnung Jesus noch hat, dass der unser Freund sein will und dass Gott persönlich uns, mich, kleinen Menschen, uns alle ins Vertrauen sogar zieht. Er sagt: Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich vom Vater gehört habe. Er zieht uns ins Vertrauen. Also wir sind in eine ganz besondere Stellung versetzt. Und die Bibel spricht zwar auch davon, dass wir Diener sein sollen, dass wir Jesu Knechte sind und Jesu Diener, aber Gott möchte mehr als einfach nur Diener haben, weil dafür sind die Engel geschaffen, die Engel sind die Diener. Aber er hat uns für eine Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Im Epheserbrief, im ersten Kapitel, heißt es, dass Gott von Ewigkeit, noch vor Grundlegung der Welt, darüber nachgedacht hat, dass er uns zu Geschöpfen macht, die mit ihm in Beziehung leben. Wir sind Geschöpfe, die dafür geschaffen wurden, um mit ihm in einer tiefen Beziehung zu leben. Das finde ich eine richtig geniale Sache, wenn man darüber nachdenkt. Und auch das Erlösungswerk, Entschuldigung, auch das Erlösungswerk, das Jesus am Kreuz getan hat, das gilt auch nicht für die Engel, sondern das gilt für uns Menschen. Und jetzt gibt es aber in Matthäus 7, Vers 22 und 23 gibt es einen Abschnitt, einen Bibelvers, also zwei Bibelverse, die mich persönlich immer ins Nachdenken bringen. Immer wenn ich diesen Vers gelesen habe, dann wurde ich immer irgendwie innerlich unruhig. Und da heißt es: Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen sagen, dann werde ich ihnen erklären: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich bringt er immer sehr ins Nachdenken, dieser Vers. Und für mich zeigt es, dass es eine Form von Lebensstil gibt, vielleicht ein religiöser Lebensstil, wo ich zwar lebe, wo ich Dinge tue, die vermeintlich irgendwie vielleicht auch Gott gefallen, aber es scheint doch keine Beziehung da zu sein. Wir können anscheinend auch in den Gaben leben, wir können anscheinend Dinge für Gott tun, aber ohne Beziehung, ohne eine wirkliche Beziehung zu ihm. Und es ist auch so, selbst auf einer Bibelschule kann man sich ganz viel theologisches Wissen ansammeln und kann sich den Kopf vollstopfen damit. Aber was Jesus doch sucht, ist jemanden, der sein Herz kennt, der wirklich ein Freund ist und der wirklich sein Herz kennt. Und ein Freund weiß auch, was ein anderer Freund wirklich auf dem Herzen hat. Er weiß, was er auf dem Herzen hat, er kennt seine Wünsche und er kennt auch seine Gedanken. Und zwischen Freunden ist für gewöhnlich auch eine Beziehung gewachsen. Freunde verbringen auch Zeit miteinander und ich glaube, Freunde verbringen gerne Zeit miteinander. Also zum Beispiel ich mit meiner Frau, wir verbringen gerne Zeit miteinander. Und ich glaube, so darf das auch mit unserer Beziehung zu Gott sein, auch vielleicht zum Beispiel in unserer stillen Zeit. Muss ich stille Zeit machen oder will ich stille Zeit machen? Zeit mit Gott zu verbringen sollte keine Anstrengung sein, sondern es sollte Freude machen. Es sollte uns wirklich ein Bedürfnis sein. Und natürlich ist es so, dass wir alle im Alltag stehen, wir haben alle Herausforderungen, wir müssen alle irgendwie dann Prioritäten setzen. Manche haben Familie und das ist alles sehr schwierig, dann sich da auch vielleicht immer regelmäßig Zeit für Gott zu nehmen. Aber ich glaube doch, dass es gut ist, wenn wir da immer mehr Priorität draufsetzen und einfach diesen Platz suchen, jeden Tag, wo wir Gott begegnen, wo wir ihm wirklich von Angesicht zu Angesicht begegnen. Und Freunde gehen auch gemeinsam durch Höhen und durch Tiefen. Und ich möchte euch jetzt versuchen, eine Geschichte vor Augen zu malen. Ja? Und zwar in der Offenbarung heißt es, das ist einer von meinen Lieblingsversen, Offenbarung 24, da ist es dann schon, wenn wir schon bei Jesus sind. Und da heißt es, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Ja? Und das begeistert mich immer, wenn wir dann, ich meine, jetzt sehen wir Jesus noch nicht, aber wenn wir dann bei ihm sind, dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Also wir werden ihn richtig live sehen, ja, und auf diesen Moment freue ich mich. Und wenn dieser Moment da ist, das möchte ich euch jetzt mal versuchen vor Augen zu malen, dass ihr euch vorstellt, das ist das erste Mal, wo ihr Jesus live seht, wo ihr ihm live begegnet und ihr schaut ihm in die Augen und er schaut euch in die Augen. Ihr könnt das erste Mal Jesus wirklich in die Augen sehen. Und es ist so kurz davor, dass ihr euch das erste Mal richtig in die Arme fallt, voller Freude seid, ja. Und es ist wie, als ob die Zeit so stillsteht und es läuft wie so ein Film ab zwischen euch, zwischen dir und Jesus. Und du weißt genau und er weiß genau, was ihr zusammen erlebt habt. Also so eine Geschichte. So eine Geschichte. Ihr habt eine Geschichte mit Jesus. Und das ist genauso wie wenn ich mit meiner Frau Lisa, wenn wir an unserem Lebensende vielleicht zusammen zurückgucken auf das, was wir durchlebt haben, unsere Höhen, unsere Tiefen, wir haben eine gemeinsame Geschichte. Und ich glaube, das ist was Jesus mit uns auch haben möchte. Und ich glaube, das ist auch was wir mit Jesus haben wollen, diese gemeinsame Geschichte. Und so eine Beziehung zu Gott, die braucht auch Austausch. Wir sagen dazu Gebet. Und was mir in letzter Zeit irgendwie aufgefallen ist, was ich oft mache, was ich versuche zu ändern, ist, dass ich glaube, dass wir oft Monologe führen. Das bedeutet, dass wir zu Gott sprechen, aber wir lassen oft gar nicht Zeit, dass er irgendwie antworten kann. Und ich habe mir das vorgestellt, das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt zum Beispiel Jens anrufe. Ich rufe Jens an und sage, Jens, du, ich habe ein ganz wichtiges Problem in dem und dem Bereich. Kannst du mir da mal wirklich einen Tipp geben? Ich brauche da unbedingt, Jens, einen Tipp von dir. Und noch kurz bevor er antworten kann, lege ich schon wieder den Hörer auf. Ja? Und ich glaube, so ist es manchmal mit unserer Beziehung zu Gott. Und ich ertappe mich da auch, dass ich zu Gott bete und kurz danach stehe ich schon wieder auf und bin schon wieder aktiv. Ja? Aber ich habe vor einer Zeit gelesen, da hat jemand gesagt, wenn du eine Minute betest, dann hör doch auch mal eine Minute zu. Und das fand ich eine gute Sache, das umzusetzen. Also das ist mein erstes Standbein, Gott zu kennen, wirklich Zeit mit ihm zu verbringen und in dieser Beziehung mit ihm zu leben. Aber Jesus möchte nicht nur Freunde, sondern er möchte auch, dass wir ihm nachfolgen. Er möchte Jünger haben. Und wenn Jesus jetzt irgendwie träumt von einem Jünger, wenn er jetzt irgendwie vielleicht irgendwo auf einer Hängematte liegt und träumt und sagt, Mensch, so stelle ich mir einen absoluten Traumjünger vor, dann dürft ihr mal Johannes 8, Vers 31 und 32 euch ganz dick anstreichen. Und zwar heißt es da, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt. Ich glaube, so stellt sich Jesus Jüngerschaft vor. Oder er sagt, so stellt er sich Jüngerschaft vor. Wenn wir in seinem Wort bleiben. Und das ist mein zweites Standbein, in seinem Wort zu bleiben und gefestigt zu sein in seinem Wort. Weil es leider nicht ausreicht, wenn wir nur sonntags uns von der Sonntagspredigt ernähren. Wir müssen geistlich gesprochen uns jeden Tag mit Gottes Wort ernähren und uns da einfach füllen lassen. Wir müssen jeden Tag Bibel lesen und stille Zeit einfach von Gott einfach auch so beziehen. Und ich habe irgendwann angefangen, als ich die Bibel gelesen habe, und habe jedes Mal, bevor ich die Bibel aufgeschlagen habe, habe ich gesagt, Jesus, ich möchte dein Herz kennenlernen, zeig mir dein Herz. Und ich glaube, dass es eine gute Sache ist, wenn wir das machen. Und früher habe ich das Alte Testament und die Offenbarung, wenn ich die gelesen habe, ich meine, das ging wahrscheinlich jedem so, die ganzen Gerichte und die ganzen Zornesschalen, die ausgegossen werden und man ist erstmal ein bisschen abgeschreckt. Aber dann mit der Zeit, auf einmal habe ich einen Vers bekommen, gerade in der Offenbarung mit diesen Gerichten, die ausgegossen werden, die Zornesschalen, dann habe ich einen Vers bekommen, wo es dann heißt, also ungefähr so sinnbildlich so, und das ist alles passiert und doch haben sich die Menschen nicht zu Gott bekehrt und doch haben sie ihr Leben nicht geändert und haben Götzen angebetet und verschiedene Dinge getan. Und es hat mir einfach gezeigt, dass selbst in diesen Dingen steht Gott mit einem liebenden Herzen noch hinten dran und möchte die Menschen immer noch zur Umkehr bewegen. Und das hat mich persönlich dann einfach sehr, getroffen oder das hat mir einfach gezeigt, Gott ist in allem mit Liebe da und das hat mir einfach sein Herz gezeigt. Er ist einfach mit Liebe motiviert, weil er weiß, wo die Menschen die Ewigkeit verbringen ohne ihn. Und in der Bibel wird viel über Verführung gesprochen und viel über Irrlehre. Und diese Verführung, die hat immer das Ziel, uns aus der Beziehung zu Gott herauszulocken. Und jetzt mal eine Frage an euch. Wer von euch möchte Jesus bis zu seinem Lebensende treu nachfolgen? Sehr gut, super, dann bin ich richtig. Ihr kennt die Geschichte in Matthäus 24. Jesus und seine Jünger, die kommen vom Tempel. Und Jesus erzählt, was alles mit dem Tempel passieren wird, dass er abgebrochen wird. Und er erzählt auch über die Endzeit. Und dann sitzen sie auf dem Ölberg, Jesus und seine Jünger. Und die Jünger fragen dann, Meister, wann wird das alles passieren? Und interessant finde ich die Antwort, die Jesus gibt. Er sagt nämlich nicht wann, sondern er sagt, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Und in drei Evangelien habe ich das gefunden. Und wie ich eben gesagt habe, es wird auch allgemein viel darüber gesprochen in der Bibel oder es steht viel darüber. Und ich finde es interessant, dass Jesus die Frage nicht beantwortet, wann, sondern er sagt, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Und ich glaube, das ist deshalb, weil Jesus weiß, was wirklich wichtig ist. Er legt den Fokus richtig. Er sagt, wir sollen darauf achten, dass uns niemand verführt. Und in Vers 5 heißt es dann, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Und da möchte ich euch ein kleines Zeugnis erzählen. Wir waren jetzt mit dem Glaubenszentrum vor einer Zeit, haben wir einen evangelistischen Einsatz gemacht und sind nach Hannover auf die Esoterikmesse gegangen. Und wir hatten dort einen Stand und das war sehr interessant, das war eine sehr interessante Zeit, ja, und wir hatten gute Gespräche. Aber man fängt dann an und sagt den Leuten, ja, also wir glauben an Gott. Und dann sagen die Leute, ja, also wir glauben auch an Gott. Und dann merkst du schon, okay, gut, also an was für einen Gott man glaubt, ist ein bisschen fragwürdig. Und dann sagt man, ja, also wir glauben an Jesus Christus. Und da gibt es tatsächlich Leute, die auch sagen, ja, wir glauben auch an Jesus Christus. Und dann fragt man sich, warum sind so Menschen auf der Esoterikmesse? Und dann kriegt man so Antworten zu hören, wie zum Beispiel, ja, wir heilen mit der Kraft Jesu, mit der Kraft des kosmischen Christus. Oder ein anderer hat einen ganzen Büchertisch voll mit Schriften, Gottes Stimme hören, biblische Ehe in Bezug auf Grundlage, Altes, Neues Testament. Und sowas könnte bei uns im Bücherregal stehen, aber es stehen noch eigene Offenbarungen mit dabei, wo Dinge verdreht werden. Ja? Und das hat mir persönlich die Augen geöffnet und ich habe das erste Mal verstanden, was das eigentlich bedeutet. Viele werden unter meinem Namen kommen. Diese Menschen sind verführt. Und wenn dieses kleine Wort viele, das hat mich persönlich ins Nachdenken gebracht. Weil ich glaube, wenn viele verführt werden können, dann kann auch ich verführt werden, dann stehe auch ich in der Gefahr. Dann können Menschen verführt werden, die ich kenne. Vielleicht auch christliche Persönlichkeiten. Oder vielleicht sogar Vorbilder im Glauben, vielleicht unsere persönlichen Vorbilder. Vielleicht hat jeder jetzt ein persönliches Vorbild irgendwie vor Augen. Und was wäre, wenn auf einmal unser persönliches Vorbild auf einmal Argumente finden würde, dass es Gott gar nicht gibt? Was würde das dann mit unserer Beziehung machen? Würden wir dann vielleicht doch verunsichert sein oder würden wir vielleicht anfangen zu zweifeln? Und ich glaube, dass so Zeiten von Prüfung kommen werden, wo unsere Beziehung zu Gott geprüft wird. Und dann sieht man oder dann stellt sich heraus, wovon hängt mein persönlicher Glaube ab? Wovon hängt meine Beziehung ab? Hängt sie von anderen Menschen ab oder habe ich wirklich eine eigene Beziehung zu Gott? In 1. Timotheus 4, Vers 16 heißt es, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und im Epheser 4, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhalten. Also wir sollen die Wahrheit festhalten, wir sollen Gottes Wort festhalten, damit wir falsche Lehren erkennen. Und interessant finde ich hier, dass Verführung, ja, Verführung ist schleichend. Verführung, wird hier gesagt, ist auch listig. Und Verführung ist auch verführerisch, letzten Endes. Das bedeutet, sie ist nicht leicht zu erkennen. Und es ist vielleicht auch nicht unbedingt leicht zu widerstehen. Und Verführung und Irrlehre, die haben immer das Ziel, uns aus der Beziehung zu Gott herauszulocken und diese Beziehung zu zerstören. Und ich glaube, es muss manchmal nicht so krass sein, aber einfach, wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau eine Zeit lang keinen Kontakt habe, dann kann ich mich auseinanderleben. Dann kann es sein, dass man sich auseinanderlebt. Und so ist es, glaube ich, wichtig, einfach diese Beziehung zu pflegen. Und wenn wir in solchen Situationen sind, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Gottes Wort kennen, also dass wir seinen Willen kennen. Ich glaube, wir müssen Gottes Wort richtig essen und richtig verstoffwechseln. Ja, wir müssen das richtig in uns aufnehmen. Und in Kolosser 3, das dürfen wir gerade auswendig lernen, da heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Ja, und dieser Vers, der gefällt mir. Das Wort des Christus soll reichlich in uns drin leben. Und es gibt manchmal so Menschen, ist mir aufgefallen, wenn man sich mit denen unterhält, oder auch manche Prediger, die haben ständig eine Bibelstelle. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ständig eine andere Bibelstelle, und dann schmeißen sie da noch eine Bibelstelle dazu. Am besten immer gleich noch mit Versangabe und so, und die wissen alles. Und manchmal kann man ja sagen, Mensch, das nervt mich jetzt irgendwie ein bisschen. Aber ich finde diese Leute richtig cool. Warum? Weil es nämlich auch heißt, mit was das Herz gefüllt ist, davon spricht der Mund. Und wenn sie davon sprechen, dann ist ihr Herz damit gefüllt. Und das finde ich eine coole Sache, und das wünsche ich mir für mein eigenes Leben auch mehr. Also wir müssen ihn, wenn wir ihn kennen wollen, dann müssen wir seinen Willen kennen, und sein Wille steht in der Bibel. Wir hatten im ersten Schuljahr, ich habe im ersten Schuljahr die School of Worship besucht, und da hatten wir einen bekannten Lobpreisleiter bei uns. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ihn kennt. Der heißt Arne Kopfermann. Und der hat was gesagt, was mich persönlich sehr ins Nachdenken gebracht hat. Und es soll auch kein Druck jetzt irgendwie auslösen. Aber ich glaube, es soll uns zeigen, dass hier ein Kampf ist und dass hier vielleicht auch ein Knackpunkt ist. Und zwar hat er gesagt, 90%, der kommt ja viel rum, 90% der Gemeindemitglieder lesen nicht regelmäßig die Bibel. Und das hat mich persönlich ins Nachdenken gebracht, weil ich selber auch merke, auch auf der Bibelschule gibt es Tage, wo ich meine Bibellese nachholen muss, ja, wo ich mal hinten dran bin und nicht mitkomme, weil der Alltag eben auch da ist. Aber ich denke, das darf uns zeigen, wie umkämpft eigentlich dieses Gebiet ist, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und die Bibel sagt auch, dass schwierige Zeiten kommen werden, dass Schlechtes kommt und dass wir nicht davor irgendwie vorher entrückt werden, sondern das wird kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit dem Guten gefüllt sind. Und ich weiß nicht, ob ihr die Diamantenbewerter in Südafrika kennt. Wenn die eine Ausbildung machen, dann kriegen die in den ersten 2 Jahren ihres Lebens nur die besten Diamanten zu Gesicht. Nur wirklich lupenreine Diamanten, 2 Jahre lang. Sie kriegen überhaupt keine schlechten, sondern nur die guten. Und wenn sie dann nach 2 Jahren einen schlechten bekommen, dann fällt es ihnen sofort auf. Und ich glaube, so ein Lebensstil sollten wir auch leben. Wir sollten so mit dem Wort Gottes gefüllt sein, wir sollten so mit dem Guten gefüllt sein, dass wenn was Schlechtes kommt, dass es uns automatisch auffällt. Ja. Genau. Das sind meine 2 Standbeine. Das erste Standbein ist, ihn zu kennen. Wirklich Zeit mit ihm zu verbringen. Zeit, wo wir ihn genießen, Zeit, wo wir in seiner Gegenwart sind, wo wir zuhören, was er uns sagen möchte, wo wir diese Beziehung pflegen. Und das zweite Standbein ist, in Gottes Wort fest zu sein, wirklich gegründet zu sein in Gottes Wort. Und ich glaube, wenn wir auf diesen 2 Standbeinen stehen, dann haben wir gute Möglichkeiten, in unserer Beziehung zu Gott einfach zu wachsen, zu reifen, dass die Beziehung tiefer wird zu ihm, dass wir ihn mehr erkennen, dass wir ihn mehr kennenlernen. Und ich glaube, das ist es, was wir wollen, ihn wirklich, wirklich, wirklich kennenlernen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das immer mehr erleben und dass wir auf diesen 2 Standbeinen in der Beziehung zu Gott auch wirklich vorwärts gehen. Amen.